Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute einen Roman aus Frankreich vor, und zwar den Roman, der im vorletzten Herbst mit dem wichtigen Prix Goncourt ausgezeichnet worden ist. Ich spreche über den feinen Unterschied zwischen Scheitern und Versagen mit einer Literaturwissenschaftlerin, die zu einer Poetik des Versagens im europäischen Roman promoviert hat. Und es geht um ein neues Buch aus den Niederlanden. Im Studio ist Nora Karches. 14 Wahlgänge hat es gebraucht, bis im vorletzten Herbst feststand, wer den Prix Goncourt bekommt. Jean-Baptiste Andréat hat die wichtige französische Auszeichnung erhalten, und zwar für seinen Roman Veiller sur elle. Die deutsche Übersetzung, die jetzt erschienen ist, heißt etwas anders. Was ich von ihr weiß, ist der deutsche Titel. Wer diese Frau ist, über die im Roman gewacht wird, sagt uns mein Kollege Dirk Fuhrig. Er hat den Roman-Bestseller, der sich in Frankreich mehr als 700.000 Mal verkauft hat, gelesen.
Jean-Baptiste Andréat hatte einige Erfolge als Filmregisseur und Drehbuchschreiber, bevor er sich als Autor von Familien- und Beziehungsromanen in Frankreich etablierte. Mit seiner Historiensaga um einen Bildhauer hat er 2023 die Herzen der Leser und vieler französischer Literaturkritiker gebrochen.
Mein Name ist Michelangelo Vitaliani.
Mit einer solch gewaltig raunenden Referenz auf den epochalen Renaissance-Künstler beginnt dieser Roman. Der junge Held wird schlicht Mimo gerufen. Doch wir sollen gleich merken, dass es hier um große Kunst und eine große Persönlichkeit geht. Eben um eine Art Michelangelo Buonarroti des 20. Jahrhunderts. Mimo Vitaliani ist Sohn armer ligurischer Auswanderer, die in Frankreich bespöttelt werden.
Italien, Reich des Marmors und des Unrats. Mein Land. Tatsache ist, dass ich 1904 in Frankreich auf die Welt gekommen bin. 15 Jahre zuvor hatten meine Eltern, kaum verheiratet, Ligurien verlassen, um ihr Glück zu machen. Doch das Glück war ihnen nicht hold. Die Leute beschimpften sie als Makaronis, bespuckten sie und verlachten sie wegen ihrer Art, das R zu rollen.
Hier lässt der 1971 geborene Schriftsteller Jean-Baptiste Andréat seine eigene Biografie anklingen. Seine Mutter stammt aus Italien, er wuchs in Cannes an der Côte d'Azur auf und besuchte dort eine katholische Privatschule. Während die französisch-italienische Migrationsgeschichte im Verlauf des Romans praktisch keine Rolle mehr spielt, prägen religiöse Traditionen und Mystik den gesamten Handlungsverlauf. Mimo stammt nicht nur aus ärmlichen Verhältnissen, er ist noch dazu kleinwüchsig. Dank des Geschicks seiner Hände und einer intuitiven Begabung für Perspektive und Aura eines Kunstwerks gelingt dem nur 1,40 Meter großen Mann, der als Kind von der Mutter getrennt wird und zurück nach Italien kommt, der phänomenale Aufstieg zu einem gefeierten Bildhauer.
Als ich herumsprach, dass ich keine Aufträge mehr annahm, schnellte mein Kurswert in die Höhe. Endlich war ich begehrt. Man hatte mich bespuckt, ignoriert, mein Leben lang hatte ich um Arbeit betteln müssen. Und von einem Tag auf den anderen war ich jemand, von dem man unbedingt ein Werk haben musste. Bloß weil ich ein neues Wort gelernt hatte. Nein.
Mimo Vitalianis Spezialität, die Darstellung des Leichnams Christi im Schoß der Gottesmutter. Ein Standardmotiv der christlichen Kunst.
Die Pietà weist zahlreiche Ähnlichkeiten mit ihrer berühmten Vorläuferin auf, der von Michelangelo Buonarroti, ausgestellt in der Basilika St. Peter in Rom. Es ist eine Rundplastik, 1,76 Meter hoch, 1,95 Meter breit, 80 Zentimeter tief. Traditionell stellt die Pietà die Jungfrau Maria dar.
Der Pietà-Erzählstrang ist eingebettet in eine große Romanze à la Romeo und Julia. Mimos Jugendliebe heißt Viola, aus dem Landbesitzergeschlecht der Orsini in der Nähe von Genua. Sie ist schon als Mädchen eigensinnig und abenteuerlustig, brennt für Technik und Wissenschaft, unternimmt waghalsige Flugexperimente und begehrt gegen die traditionelle Rolle als Ehefrau und die dynastieerhaltende Gebärmaschine auf. Mimo und Viola kommen bis zum Schluss nicht zusammen, sie lieben sich und hassen sich. Ihre Amour fou wird durch Klassenschranken und die Zeitläufte unmöglich gemacht. Bildhauer-Epos und Love Story laufen vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs und des anschließenden Aufstiegs des Faschismus in Italien ab. Der unpolitische Künstlertypus Mimo scheut nicht vor Aufträgen der neuen Machthaber zurück. Sogar monumentale Rutenbündel aus Marmor für ein imperiales Großprojekt des Duce höchst selbst setzt er ins Werk. Bevor er schließlich dem Druck seiner freiheitlich denkenden Viola nachgebend eine hohe Ehrung durch die Mussolini-Regierung in spektakulärer Weise ablehnt, was ihm kerkerhaft beschert. Später zieht sich Mimmo Vitaliani von der Welt und in ein Kloster zurück. Als letztes Werk hat Mimmo eine marmorne Pietà hinterlassen, die ihre Betrachter auf magische Weise in höchste Aufregung versetzt.
Zuerst eine starke Ergriffenheit. Dann eine Art Beklemmung, Herzrasen, Schwindel. Manche Zeugen geben an, sie hätten von ihr geträumt. Andere, sie seien befallen worden von einer tiefen Traurigkeit, nahe an einer Depression. Das Verstörendste an diesen Aussagen aber ist, dass zwischen den Zeilen aufscheint, was ein einziger Zeuge, ein Buchhalter aus Rom, laut auszusprechen wagt. Er gibt an, er habe eine seltsame Erregung verspürt. Eine sexuelle, glaubt man zu verstehen. Ein nur schwer zu verifizierendes Gefühl, zumal in der damaligen Zeit über solche Dinge nicht gesprochen wurde.
Künstlerschicksal, Liebesdrama, Rache und Vergeltung, Frauenbefreiung, die Klassenfrage. All das verquickt Jean-Baptiste Andrea mit Madonnenmystik und der Zeitenwende hin zum italienischen Faschismus. Der Roman ist in süffigem Tonfall geschrieben. Das macht ihn trotz seiner Langatmigkeit spannend und gut lesbar. Dick ausgemalt entsteht ein Epochenbild im Breitwandformat. Auch die Gründung der Filmstadt Cinecittà, dem italienischen Hollywood vor den Toren Roms, findet passenderweise Erwähnung. Ränkeschmiedende Mönche und das Geraune um die bedrohliche Aura der Pietà des Michelangelo-Wiedergängers verleihen dem Ganzen einen prickelnden Im Namen der Rose-Appeal. Literarisch konventionell erzählt, äußerst üppig und bilderreich. Was ich von ihr weiß, ist ein massentaugliches, professionell inszeniertes Historienspektakel.
So lautet das Urteil von Dirk Fuhrig. Er hat über das Buch von Jean-Baptiste Andrea gesprochen. Was ich von ihr weiß, heißt es. Aus dem Französischen übersetzt hat es Thomas Brovaux, Luchterhand Verlag, 512 Seiten, 24 Euro. Wenn in den Niederlanden der Name Herma van Voss fällt, ist erstmal noch gar nicht klar, um wen es geht. Es gibt nämlich zwei, Thomas Herma van Voss und Daan Herma van Voss. Zwei Brüder, die auch noch beide Bücher schreiben, einige sind auch ins Deutsche übersetzt. Von Daan Herma van Voss, Jahrgang 1986, gibt es jetzt ein neues Buch auf Deutsch, ein Familienroman, der so heißt: Heute kein Abschied. Wer sich hier von wem verabschiedet? Bettina Baltscheff stellt uns das Buch vor.
Alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Wie oft ist dieser Satz Leo Tolstois schon zitiert worden? Auch beim Lesen des nachdenklichen Romans Heute kein Abschied von Daan Herma van Voss kommt er einem in den Sinn, allerdings mit einem Fragezeichen. Denn von der Sprach- und Haltlosigkeit, von den nicht geteilten Geheimnissen, die hier beschrieben werden, hat man doch schon häufiger gelesen. In dieser niederländischen Variante sind es drei erwachsene Geschwister, die auf den plötzlichen Tod ihres Vaters reagieren müssen. Schnell wird klar, dass alle unter den Folgen der komplizierten und schließlich auch geschiedenen Ehe der Eltern leiden, in der ganz offensichtlich zu wenig miteinander gesprochen wurde. Im Wechsel erzählt Daan Herma van Voss vom verstorbenen Oskar und seiner Frau Elise sowie den Kindern Moa, Tessel und Kat. Oskars unverhoffter Tod am Amsterdamer Flughafen eröffnet den Roman.
Es geht schnell jetzt. Seine Gedanken an den Sitzplatz, die Flugzeugmahlzeit und das Brezeltütchen, auf das er ein Recht zu haben meint, sind vollkommen verschwunden. Gedankengänge hat er überhaupt nicht mehr. Sein Leben läuft vor ihm ab, jedoch auf eine diffuse, komplexe Art, die nur er erklären könnte, wenn er sich nicht in diesem wortlosen, entschwindenden Zustand befände.
Wortlos und entschwindend sind passende Beschreibungen für Oskars ganze Existenz, die im Rückblick ausführlich erzählt wird. Als Fotograf war er viel unterwegs, so konnte er leicht aus der schnell gegründeten Familie flüchten, wurde zum abwesenden Ehemann und Vater, worunter alle litten. Was Frau und Kinder zu seinen Lebzeiten nicht wussten, wir als Leser aber erfahren, Oskars Seele ist durch eine Missbrauchsgeschichte belastet, die sowohl seine Beziehungen zu anderen als auch zu sich selbst bestimmt haben. Während Elise ihn schließlich für einen Freund aus Kindertagen verlassen hat, sind seine Kinder eigene Wege gegangen und ahnen erst spät, wie stark diese vom Vater beeinflusst sind. So ist Oskars Sohn Moor zum Aussteiger geworden, der im Wohnwagen lebt. Feste Beziehungen ist er nie eingegangen. In seiner Rede auf der Beerdigung Oskars erzählt er aufrichtig von der schwierigen Beziehung zum Vater, kann ihr aber auch Gutes abgewinnen.
Er war das Fragezeichen, das uns in Bewegung hielt, das uns miteinander verband. Wir verstanden ihn nicht. Weil wir ihn nicht verstanden, hörten wir nicht auf, Fragen zu stellen. Weil wir Fragen stellten, kamen wir vorwärts. Er war ein Rätsel, das einfach nicht gelöst werden konnte. Ist das schlimm? Nein.
Oskars jüngste Tochter Kat ist unterdessen nur widerwillig aus New York zurückgekehrt, wo sie ihr Psychologiestudium mit einer Arbeit über den Zerfall der Kernfamilie beenden will, ausgerechnet. Bei Tessel, der ältesten Tochter, hat die Ratio das Zepter übernommen. Als Schriftstellerin und Dozentin widmet sie sich dem Thema des allwissenden Erzählers, der sich das Leben als Material aneignet. Der Tod des Vaters wird ihr zur literarischen Inspiration, so wie der Tod seines Vaters auch Dan Hermer van Voss vor einigen Jahren Inspiration für den vorliegenden Roman war. Damit reiht er sich einerseits in die Vielzahl von Autoren ein, die das eigene Leben zur Basis ihres Schreibens machen, andererseits trägt das Buch eindeutig fiktionale Züge und erinnert auch in der beiläufig miterzählten niederländischen Zeitgeschichte an Jessica Dürlachers »Der Sohn« oder Peter Buwaldas »Ottmars Söhne«. Jedoch setzt heute kein Abschied weniger auf spektakuläre Szenen und Wendungen als auf das kleine, familiäre Drama. Mit dem kann man sich leicht identifizieren, zumindest wenn man selbst einer westeuropäischen Mittelstandsfamilie entstammt. Tessel, die Schriftstellerin, denkt an einer Stelle:
Über den Tod zu schreiben ist auch eine Form des Zum-Leben-Erweckens. Über ein Ende zu erzählen kann ein Anfang sein.
Diesen Satz kann man als Schlüsselsatz des Romans verstehen, denn auch die Familie Oskars steht nach seinem Tod vor einem Neuanfang, muss sich ihre Familiengeschichte im Rückblick neu erzählen, ihr Bild von Oskar korrigieren. Erst nach seinem Tod erfahren sie von der Missbrauchsgeschichte des Vaters, die sein distanziertes Verhalten für sie endlich erklärt. Dan Hermer von Voss erzählt vergleichsweise konventionell, aber doch unterhaltsam und überzeugend von der Komplexität des modernen Familienlebens, in der die Trennlinie zwischen Glück und Unglück oft nicht leicht zu ziehen ist.
Bettina Baltscheff war das. Sie hat einen Roman von Dan Hermer van Voss besprochen. Heute kein Abschied, heißt er. Aus dem Niederländischen übersetzt von Gregor Severens, Diogenes Verlag, 496 Seiten, 26 Euro. Probleme sind nur dornige Chancen. Das ist ein Satz von Christian Lindner, mit dem der Politiker, der schon in ganz jungen Jahren der FDP beigetreten ist, einmal sein Verständnis von Erfolg und Misserfolg umrissen hat. Und auch Elon Musk, der Gründer von Tesla und SpaceX, hat oft über das Potenzial des Scheiterns gesprochen. Wenn die Dinge nicht schief gehen, bist du nicht innovativ genug. So lautet eine seiner Erfolgsmaximen. Ich habe mit einer Literaturwissenschaftlerin gesprochen, die dem Versagen einen ganzen Essay gewidmet hat. Nora Weinelt heißt sie. Und ich habe sie als erstes gebeten, uns den Unterschied zwischen Scheitern und Versagen zu erklären.
Also ich würde sagen, beides sind moderne Modi des Misslingens, die sich ähneln, aber nicht identisch sind. Und ich glaube, der Unterschied wird ganz gut klar, wenn man das berühmte Beckett-Zitat ins Deutsche zu übersetzen versucht, das im Kontext des schönen Scheiterns dann auch immer wieder zitiert wird. Ever tried, ever failed, try again, fail better. da kann man fail better eigentlich nur als scheitere besser übersetzen, nicht als versage besser, weil Versagen etwas lange währendes oder sogar endgültiges, etwas nicht wiederholbares impliziert. Und Versagen impliziert im Gegensatz zum Scheitern einen Mangel oder einen Defekt, der tief in der versagenden Person selbst verankert ist. Also wenn wir jemanden einen Versager nennen, was übrigens immer noch viel häufiger bei Männern passiert als bei Frauen, dann meinen wir damit immer eigentlich auch, dass es fast egal ist, wie oft er das noch versucht, was er gerade versucht hat, denn er ist ein Versager und es wird ihm nichts gelingen. Das ist das, was mitschwingt bei diesem sozialen Urteil und deshalb ist es auch so brutal.
Ich habe aus Ihrem Essay gelernt, dass es überhaupt erst seit den 1950ern möglich ist, auch Menschen als Versager zu bezeichnen. Zuvor hat man vor allem in technischen Kontexten von einem Versager gesprochen. Zum Beispiel hat man einen Schuss, bei dem sich die Kugel nicht löst, als Versager bezeichnet. Hat Sie das überrascht? Ich war tatsächlich überrascht, weil der Versager oder in der englischen Variante der Loser heute ja so allgegenwärtig ist.
Ja, das hat mich sehr überrascht. Das war in einer gewissen Weise auch der Ausgangspunkt meiner wissenschaftlichen Beschäftigung damit. Ich bin eigentlich von der Beobachtung ausgegangen, dass es zwar sehr viel Diskurs, medialen und gesellschaftlichen Diskurs über das Scheitern gibt, aber immer nur über das schöne Scheitern, über das positiv konnotierte Scheitern. Und meine Beobachtung oder meine Fragestellung war, wo ist eigentlich das existenzielle Scheitern hin? Und ich habe recherchiert und bin auf das Versagen gestoßen. Das wäre auch die These des Buches, dass das Scheitern, das existenzielle Scheitern begrifflich abgewandert ist zum Versagen. Und dieses Versagen gibt es tatsächlich erst seit den 1950er Jahren in deutschen Wörterbüchern. Und es entwickelt sich als etwas, das man über Menschen sagen kann, erst Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar aus dem technischen Bereich, aus dem Bereich einer zum Beispiel versagenden Waffe oder einer versagenden Pille. Und man kann daran, glaube ich, ganz schön ablesen, wie stark die Idee, dass jemand überhaupt ein Versager sein könnte, auf einem technischen Menschenbild oder mechanistischen Menschenbild basiert, das eigentlich sehr stark das Funktionieren und die Leistung von Menschen in den Vordergrund stellt. Und das hat mich interessiert.
In Ihrem Buch, in Ihrem Text, da zeigen Sie auch, dass es Sigmund Freud gewesen ist, der beinahe im Vorübergehen als erstes eine Theorie des Versagens entworfen hat. Was sagt uns seine Theorie vom Ich und vom Über-Ich in Bezug auf das Versagen?
Ja, Freud hat sich mit der Impotenz beschäftigt als eine Form des sexuellen Versagens. Das war eigentlich nicht sein wissenschaftlicher Schwerpunkt. Da gibt es andere Ärzte zu der Zeit, die sich damit beschäftigen. Für ihn war das sexuelle Versagen eigentlich eine Spielart oder ein Symptom der Angstneurose. Und im Gegensatz zu allen anderen Ärzten der Zeit, die sich durchaus mit sexuellem Versagen oder Impotenz beschäftigen, geht Freud von der These aus, dass sich die Gründe des sexuellen Versagens in der Psyche des Menschen bzw. des Mannes verorten lassen und nicht etwa körperliche Dysfunktionen dafür verantwortlich zu machen sind. Das wiederum generalisiert er eben fast im Vorübergehen, weil es nicht sein Hauptfokus ist, als ein Grund für Versagen auch in anderen Belangen, besonders in seinen späteren Schriften, die dann eher kulturtheoretisch als sexualtheoretisch sind, generalisiert er eigentlich das Über-Ich als eine Instanz gesellschaftlicher Erwartungen, die dann dazu führen, dass man sie eventuell nicht erfüllen kann.
Jetzt haben Sie gesprochen über die Psyche des Mannes. Ein Aspekt, den ich auch interessant fand in Ihrem Essay, war, dass Sie auch auf die Romane des französischen Autors Michel Houellebecq eingehen. Warum waren dessen Figuren für Sie interessant?
Houellebecqs Figuren waren vor allem deshalb so interessant für mich, weil sie stereotypische Versager darstellen. Insofern, als sie weiße, bürgerliche, mittelalte Männer sind, die eigentlich alle Voraussetzungen hätten, ein gutes Leben zu führen, aber trotzdem gelingt es ihnen irgendwie nicht. Und zwar aus Gründen, die oft nicht so ganz klar zu benennen sind. Das Problem scheint dann irgendwie in ihnen selbst verankert zu sein. Und das ist ganz typisch für Versagerfiguren, weil man von Versagen meistens nur spricht, wenn man davon ausgeht, dass die Person das Erwartete eigentlich leisten hätte können, es aber dennoch irgendwie nicht tut. Die Erwartungen selber sind dabei oft unterschiedlich, sind aber meistens fundiert in einer bürgerlich-kapitalistischen Erwartungshaltung von gutem Leben oder Erfolg. Und dieses Konglomerat an Dingen, also männlich, bürgerlich und eigentlich mit allen Bedingungen ausgestattet, die nötig wären, um ein gutes Leben zu führen, das erfüllen Welbecks Figuren für mich sehr beispielhaft.
Nora Weinels Essay trägt den Titel Versagen und ist bei Mattes und Seitz erschienen. Er hat 119 Seiten und kostet 12 Euro. Heute ab 20.30 Uhr ist die Schriftstellerin Katrin Bach hier im Deutschlandfunk zu Gast in der Sendung Lesezeit. Dort spricht sie über ihren Roman Lebensversicherung. Im Studio des Büchermarkts war Nora Karches.